Liebe Gemeinde, es ist Fastenzeit. Fastet jemand von euch? Ihr müsst jetzt nicht die Hände heben. Das ist privat. Fasten kann uns eine Menge lehren über uns selber. Wenn wir eine Zeit lang verzichten auf Dinge, die wir lieb gewonnen haben, dann kann es sein, dass wir so eine Unruhe in uns spüren. Und das kann ganz schwer auszuhalten sein, diese Unruhe. Und ich würde sagen, das ist die Sehnsucht in uns. Und es kann sein, dass wir beim Fasten besser als bei anderen Gelegenheiten merken, manches von dem, worauf wir da jetzt verzichten in der Fastenzeit, ist vielleicht so ein Ersatz. Ein Ersatz, um der Sehnsucht wenigstens etwas zu geben, wenn auch nicht das, was sie so sehnlich sucht. Schokolade hilft gegen viele Arten von Kummer, das weiß man, aber halt nur kurz. Fernsehen und Social Media können gut ablenken, aber dahinter bleibt Sehnsucht. Sehnsucht nach Nähe, Sehnsucht nach Anerkennung, nach Sinn, nach Frieden, nach sowas. Nach Freiheit. Freiheit von dem, was uns drückt und zwingt im Leben. Und die Sehnsucht nach Freiheit für das, was uns glücklich und zufrieden macht. Ach, könnten wir doch ausbrechen aus den Zwängen unseres Lebens und unserer Sehnsucht folgen hin in ein zufriedenes und glückliches Leben. Im Judentum gibt es für diese Bewegung raus aus dem Mangel und hinein in die Fülle eine Geschichte. Und die kennen wir alle. Es ist die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, aus dem Land der Knechtschaft und vom Einzug in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Wunderbare Metaphern. Beim Passafest vergegenwärtigt man sich den ersten Teil, den hastigen Aufbruch aus Ägypten. Und das ist dann der Beginn einer großen Veränderung. Manchmal habe ich mich schon gefragt, wieso hat das eigentlich so lange gedauert, 40 Jahre lang, bis die Israeliten dann im gelobten Land angekommen sind. Wenn man sich mal die Landkarte anguckt, Luftlinie von dem Land Gosen, wo sie da gewohnt haben, bis nach Palästina sind es 400 Kilometer ungefähr. Gut, Luftlinie, Flüge gab es nicht. Also wenn man auch die kompliziertere Route nimmt, es sind so ungefähr 900 Kilometer dann. Ja, okay, das ist nicht um die Ecke, aber hier sitzen welche, die haben schon ganz andere Strecken bewältigt. In 2 Monaten könnte man das ganz gut schaffen. Ja, ne, die nicken. Okay, also warum 40 Jahre? Was soll das? Wahrscheinlich ist es so, wie wir das alle kennen. In der Vorstellung möchten wir gerne schnell raus aus einer belastenden Situation und dann auch sofort ankommen in einer neuen Sphäre der Glückseligkeit. Ja, also wenn uns irgendwas drückt oder so, oh, ich muss was ändern, und in der Fantasie bin ich dann aber auch gleich morgen, wenn ich mich entschlossen habe, was zu ändern, da, wo es viel besser ist. Wie schön wäre das. Aber im wirklichen Leben läuft das meist ganz anders. Da folgt dann auf den Aufbruch die Durststrecke. Und dann merken wir, das Alte ist weg, aber das Neue ist noch nicht da. Wir wissen dann eine Weile nur, was wir verloren haben und hoffen, dass wir auch was gewinnen. Aber wer weiß, ob wir das wirklich gewinnen. Die Israeliten kamen auch nicht sofort von Ägypten nach Kanaan. Sie mussten durch die Wüste und da haben sie eine Menge gelernt über sich selbst und über den Gott, der sie da rausgerufen hat. Wir erleben heute eine denkwürdige Begebenheit mit, die sich während der Wüstenwanderung zugetragen hat. Ich lese aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Dann zogen sie, die Israeliten, weiter vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Auf dem Weg aber wurde das Volk ungeduldig. Und das Volk redete gegen Gott und Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es gibt kein Brot und kein Wasser und es ekelt uns vor der elenden Speise. Da sandte der Herr die Saraf-Schlangen gegen das Volk und sie bissen das Volk und viel Volk aus Israel starb. Da kam das Volk zu Mose und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zum Herrn, damit er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir einen Saraf und befestige ihn an einer Stange. Und jeder, der gebissen wurde und ihn ansieht, wird am Leben bleiben. Da machte Mose eine bronzene Schlange und befestigte sie an einer Stange. Wenn nun die Schlangen jemanden gebissen hatten, so blickte er auf zu der Bronzeschlange und blieb am Leben. Soweit so rätselhaft. Die Wüstenwanderung zieht sich. Das Ziel ist allerdings schon in greifbarer Nähe. Edom, das ist so, wo heute Jordanien ist, südlich vom Toten Meer, aber östlich von da, wo der Jordan überhalb des Toten Meeres ist. Aber diese Edomiter, die wollen die Israeliten nicht durchlassen durch ihr Gebiet, also müssen sie einen anderen Weg nehmen. Und das gefällt den Leuten nicht, sie haben keine Lust mehr, sie fangen an zu schimpfen, soweit so menschlich nachvollziehbar das Ganze. Diese Wüstenwanderung Israels, die lässt sich nicht nur buchstäblich und historisch verstehen. Historisch ist es alles ein bisschen schwierig zu fassen, aber sie lässt sich auch verstehen als ein Sinnbild für den Weg der Gemeinde in der Welt und vielleicht auch für den persönlichen Lebensweg jedes einzelnen Menschen. Wir sind von der Sklaverei, der Sünde frei gemacht als Christen, ja, Sklaverei in Ägypten. Wir haben das Meer der Taufe durchzogen, wie das Rote Meer. Und wir sind unterwegs zur ewigen Herrlichkeit Gottes durch die Wüste mit hier und da mal einer Oase. Auf unserer Gemeinde- und Lebenswanderung läuft es auch nicht immer so ganz geradlinig. Da gibt es Widerstände, da gibt es Umwege, da gibt es kleine Schweinereien, da gibt es Dinge, über die man sich ärgert. Und das gefällt auch nicht allen. Es wird geschimpft. Wir persönlich, aber auch wir als Gemeinde oder in der Gemeinde schimpfen immer wieder mal welche auf Gott. Warum, wieso muss ich das jetzt aushalten? Warum sollen wir da lang und nicht hier lang? Man schimpft auf die da oben. Das gab es auch schon zur Zeit des Neuen Testaments in Korinth. Der Apostel Paulus ermahnt einmal die Korinther im Blick auf unsere Textstelle, die wir gerade gehört haben, 1. Korinther 10, lasst uns Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen es getan haben und dann von den Schlangen getötet wurden. Und murrt nicht, wie einige von ihnen gemurrt haben und dann durch den Verderber umgebracht wurden. Solches ist jenen auf beispielhafte Weise widerfahren. Aufgeschrieben wurde es, um uns den Sinn zurechtzurücken. Uns, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Also Paulus versteht das genauso sinnbildlich als eine Geschichte, die uns auch angeht, weil wir auf einem Weg sind. Komischerweise schreibt Paulus hier nichts von der erhöhten Schlange und der Rettung. Ja? Das dient seinem Thema hier gerade nicht, denn es geht ihm darum, das Aufbegehren gegen seine Autorität zu unterbinden. So ein Aufbegehren, das beginnt meistens mit so einem unterschwelligen Unmut, einer inneren Opposition. Und die äußert sich dann erst bei einem persönlich, dann redet man mal mit einem anderen darüber, siehst du das auch so? Ja, ja, schon lange und so. Und dann kommen zwei oder drei zusammen und dann entstehen so kleine Zirkel. Und es wird lauter, bis dann der offene Protest sich zu Wort meldet. So ist das auch hier bei uns im Text. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es gibt kein Brot und kein Wasser und uns ekelt vor dieser elenden Speise. Mit der elenden Speise ist das Manna gemeint. Ja, mit dem Gott das hungrige Volk gespeist hat. Erst waren sie damit auch ganz glücklich und zufrieden, aber naja, es gab halt dann nichts anderes. Ne? Also ist dann auch langweilig. Also solche Phasen der Unzufriedenheit und vielleicht auch des offenen Protests gegen den gemeinsamen Weg gibt es wohl irgendwann immer mal in jeder Gemeinde. Wohin habt ihr uns geführt, liebe Gemeindeleitung? Jetzt sollen wir ein ganzes Wochenende lang über Evangelisation nachdenken. Hallo, haben wir nicht andere Probleme? Uns fehlen an allen Ecken und Enden Mitarbeiter und jetzt noch mal ein ganzes Wochenende hier. Habt ihr nicht gesehen, da ist auch Gemeindeleitung? Jahresgemeindeversammlung. Und gestern, ja, da war doch dieser Mitarbeitertag für die Kindermitarbeiter. Geht's noch? Ja. Wir werden immer weniger, wir werden immer älter, uns schwinden die Kräfte. Und ihr bietet uns die immer gleiche weichgespülte Theologie an. Davon wird man doch gar nicht richtig satt. Davon kann man nicht leben und nicht sterben. Ich weiß ja nicht, was ihr so diskutiert in euren Hauskreisen oder so beim Kaffee, wenn keiner zuhört. Ich hoffe es nicht so, aber okay, das gibt es. Und dann wird zurückgeblickt, natürlich, wie es früher war. Klar war es da besser, früher war alles besser, das weiß jeder. Der Duft der Fleischtöpfe Ägyptens kommt dann in die Nase. Oh, früher... Früher war so vieles besser. Früher sind die Leute viel treuer gekommen zu Gott. Guck mal, da waren nicht so viele leere Plätze hier überall. Okay, es ist Pferdemarkt. Man kann das immer gut begründen, warum welche nicht da sind. Ja, früher waren die treuer da. Sie waren bereitwilliger, mit anzufassen irgendwo, sich zu engagieren, irgendwo mitzuarbeiten. Sie haben mehr gegeben. Ja, die Predigt war auch viel herausfordernder früher natürlich. Die Seelsorge war irgendwie energischer und der Zusammenhalt war besser. Oder? Und heute Wüste. Wüste, auf uns wartet nur noch der Tod. Ist natürlich ein bisschen überspitzt jetzt gesagt, aber es gibt tatsächlich Phasen im Gemeindeleben und auch im persönlichen Leben, da sieht alles aus, als würde man in eine Sackgasse laufen und das Ende ist schon gleich da. Wie geht's weiter? Da sandte der Herr die Saraf-Schlangen gegen das Volk und sie bissen das Volk und viel Volk aus Israel starb. Puh. Also Schlangengift kann ja Menschen töten, aber auch heilen. Das wusste man schon in der Antike. Es kommt immer auf die Menge des Giftes an. Und deshalb windet sich auch eine Schlange um den Stab des Asklepios, des griechischen Gottes der Heilkunst. Die Römer nannten ihn Aesculap. Und bis heute haben Apotheken, Notärzte und sogar eine Klinikkette diesen Aesculap-Stab in ihrem Logo. Schlangen galten als kluge Tiere. In 1. Mose 3 heißt es, die Schlange aber war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die der Herr Gott gemacht hatte. Und Jesus rät seinen Jüngern sogar, seid also klug wie die Schlangen. In Israel spielten Schlangen nicht nur in der Sündenfallgeschichte eine Rolle. Auch der Prophet Jesaja hat Schlangen gesehen. In seiner Berufungsvision rund um den Thron Gottes sind die Seraphim. Die muss man sich als geflügelte Schlangen vorstellen. Ich habe kein Bild in der christlichen Kunst gefunden, wo sie so dargestellt wurden, aber eigentlich ist das gemeint. Die Schlangen vollziehen hier das Gericht Gottes an seinem Volk, wenn man so will. Vielleicht kann man auch sagen, sie bringen das zum Ausdruck, was eh in ihnen vorgeht. Ja, sie beißen die Menschen mit dem Gift, das sie selber versprühen. Was ist denn das todeswürdige Vergehen des Volkes? Oder das, was heißt das, das Vergehen, was zum Tode führt? Wenn man mal schaut, was Schlangen sonst so machen, im Paradies zum Beispiel, da verführen sie die Menschen zum Misstrauen gegen Gott. Misstrauen ist genau das, was die Israeliten da in der Wüste ergreift. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen, in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Dieses Misstrauen in Gottes Verheißungen ist das Gift der Schlangen. Und das tötet jedes Vertrauen, das Gegenteil von Misstrauen im Menschen ab. Das Vertrauen auch darauf, dass Gott das eigene Leben, das Leben seiner Kirche und das Leben der ganzen Welt, die Geschichte an sein gutes Ziel führt. Sollte Gott wirklich gesagt haben, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Tore des Totenreiches werden sie nicht überwältigen? Sollte Jesus auch dich gemeint haben, als er von seinen Schafen sagte, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand entreißen? Die Quelle unseres Misstrauens ist unsere Angst. Die Angst vor dem elenden Tod in der Wüste, die Angst vor Veränderung des gewohnten Lebens, Die Angst vor Einsamkeit, vor Armut, vor dem Tod. Die Angst ist es, die uns wütend, gewalttätig, depressiv macht. Und sie treibt uns in die Arme von religiösen und politischen Extremisten, die haltlose Versprechungen machen. Unsere Angst. Und wir Deutschen sind Experten beim Thema Angst, sodass man in der ganzen Welt den Ausspruch kennt, the German Angst, ganz unübersetzt. Ja? Das ist unser Ding, die deutsche Angst. Wie werden wir das los? Unsere Ängste und unser Misstrauen, das ist die spannende Frage. Als die Schlangen unter dem Volk wüteten, da heißt es jetzt weiter im Text, da kam das Volk zu Mose und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Der erste Schritt ist wahrnehmen, was ist. Ich bin von der listigen Giftschlange gebissen. Und ich spüre, wie das Urvertrauen in die Güte Gottes schwindet oder schon ganz weg ist. Ich hab's nicht mehr. Ich kann Gott nicht mehr vertrauen. Mein inneres Leben wird schwach und schwächer. Mein Leben und die Zukunft erscheinen mir zunehmend düster und hoffnungslos. Und wenn wir das wahrnehmen, dann ist es gut, das nicht wegzudrücken, sondern uns dazu zu bekennen. Ja, so ist das gerade bei mir. Kann ich nichts machen. Es ist so. Es ist die alte Sünde des Misstrauens gegen Gott und die ist auch in mir. Die hat mich auch ergriffen. Ich bin Teil dieser Menschheit. Und dabei geht es nicht bei der Sünde um moralische Verfehlungen. Es geht um die Einsicht, ich kann nicht mehr darauf vertrauen, dass mein Lebensweg ein guter Weg ist. Oder dass unser Gemeindeweg ein guter Weg ist. Dieses Misstrauen äußert sich in meinem Denken zuerst und dann auch in meinem Reden. Ich denke negativ von Gott, von Menschen, von mir selbst, von der Zukunft. Und ich rede dann auch so, negativ, innerlich erstmal und vielleicht dann auch laut zu anderen. Dieses Denken und Reden, das vergiftet mich. Es vergiftet auch die Atmosphäre um mich herum, dort, wo ich das verteile, dieses negative Denken und Reden. Aber die Einsicht, dass es so ist, ist trotzdem der erste Schritt zur Heilung. Manchmal ist es gut, jemanden dann zu bitten, bete du für mich. Ich kann es gerade nicht, ich finde keine Worte. Bete an meiner Stelle für mich. So wie die Israeliten auch nicht selber beten, sondern die gehen zu Mose und sagen, bete für mich, für uns, dass es aufhört. Und das bleibt nicht ohne Wirkung. Und Mose betete für das Volk, heißt es hier nur ganz kurz. Ja, was wollen sie? Dass er die Schlangen wegnimmt. Aber Gott nimmt nicht einfach die Schlangen weg, so wie sie das gerne hätten. Sie sollen geheilt und verwandelt werden. Und zwar durch dasselbe, was sie so angegriffen hat. Es ist keine Strafe, sondern es ist etwas Größeres, was Gott da mit ihnen vorhat. Und so lässt Gott Mose etwas tun, was eigentlich gar nicht geht, wenn man es mal genau nimmt. Was nicht sein dürfte. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir einen Saraf und befestige ihn an einer Stange und jeder, der gebissen wurde und ihn ansieht, wird am Leben bleiben. Was Mose da bauen soll, das würde man an anderer Stelle ein Götzenbild nennen. Und so ist diese eherne Schlange später auch verwendet worden. Im 8. Jahrhundert vor Christus regierte im Südreich Juda der König Hiskia und der war ein Reformer und von ihm wird erzählt, in 2. Könige 18, er hat die Schlange aus Bronze, die Mose gemacht hatte, zermalmt. Denn bis in jene Tage hatten die Israeliten ihr Rauchopfer dargebracht. Und man hatte sie Nehushtan genannt. Das heilende Symbol ist Jahrhunderte später zum Götzen geworden. Statt Gott als den Arzt zu preisen, beteten sie das Heilmittel an. Tja, gibt's immer wieder. Manche machen die Engel zu ihren Götzen. Andere die Bibel oder den Lobpreis, was auch immer. Wir finden was. Warum soll Mose diese Schlange machen und aufrichten? Darin steckt die Erkenntnis, das, was mich verwundet hat, ist gleichzeitig auch das, was mich heilt. Die erhöhte Schlange anzusehen bedeutet, sich das bewusst zu machen, was mit mir geschehen ist. Ich bin ein Vergifteter. Und ich wende den Blick nicht peinlich berührt ab von mir selber, sondern ich sehe dem ins Auge, was mich vergiftet hat. In der Schlange, die mich gebissen hat, liegt zugleich das Heilmittel gegen ihren Biss. Das, was mich getrennt hat von meinem Urvertrauen gegen Gott und gegen mein Leben, das trägt in sich den Wirkstoff zu meiner Heilung. Was hat mich denn getrennt von Gott? Das ist nicht bei jedem Menschen dasselbe. So wie es verschiedene Schlangen gibt mit unterschiedlichem Gift, so sind wir auch auf unterschiedliche Weise verwundet. Es gibt eine wunderbare Charakterlehre, das Enneagramm, vielleicht haben manche von euch schon mal davon gehört, das teilt die Menschen in 9 Typen ein, sagen wir mal, mit 9 verschiedenen Problematiken. Wer sich in Selbsterkenntnis und, sagen wir mal, Persönlichkeitsentwicklung üben will, dem empfehle ich das aufs Wärmste. Diese Charakterlehre des Enneagramms beschreibt 9 verschiedene Strategien, die wir als Kinder schon entwickeln, um mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen. Die positive Absicht dieser Strategien ist es, sich geliebt zu fühlen. Jedes Kind will sich geliebt fühlen. Und je nach Familiensituation muss man dafür unterschiedliche Dinge tun oder Eigenschaften entwickeln. Wir wollen entweder alles richtig machen, Typ 1, oder für andere da sein, Typ 2. Wir wollen erfolgreich sein, Typ 3, besonders. 4, allem auf den Grund gehen, Typ 5, uns anpassen, 6, das Schöne genießen, 7, uns nehmen, was wir wollen, Typ 8, oder unsere Ruhe haben, Typ 9. Jede Strategie birgt seine eigene Falle, seine Wurzelsünde in sich. Und das sind die kennen wir auch aus der Bibel: Zorn, Stolz, Lüge, Neid, Habsucht, Angst, Maßlosigkeit, Schamlosigkeit und Faulheit. Was ist dein Thema davon? Jeder hat mit allem zu tun, aber es gibt eins, was ganz besonders unser Thema ist. Das ist die Überzeugung des Enneagramms. Und nur wer sich seinem Thema stellt, wird Wachstum und Reifung erfahren. Die Schlange aufrichten heißt, ich sehe der Schlange dem Problem ins Gesicht, das mich ergriffen hat. Und das ist der Anfang der Heilung. Um die Heilung vollkommen zu machen, ist Jesus gekommen. Gott sagt im Paradies zur Schlange vom Nachkommen Evas, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm nach der Ferse schnappen. Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten, indem er selbst für uns zu dieser Schlange geworden ist. Im Gespräch mit Nikodemus, und das haben wir vorhin gehört, bezieht er genau diese Geschichte auf sich. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Und Johannes nennt Jesus ganz konsequent immer wieder den Erhöhten. Er spricht von seiner Kreuzigung als von der Erhöhung. Wenn wir auf das Kreuz Christi sehen, dann begegnet uns dort unsere eigene Wunde, unser eigenes Misstrauen gegen Gott und das Leben. Das Kreuz macht alle menschlichen Abgründe offenbar, auch unseren ganz persönlichen. Es zeigt, wozu Menschen fähig sind. Der Blick auf das Kreuz macht uns bewusst, wo unser Gift ist und was wir tun müssen, um heil zu werden. Und dieser Blick bewahrt uns auch davor, selbst zu solchen zu werden, die Sündenböcke suchen und andere aufs Kreuz legen, weil sie sich ihrer Thematik nicht stellen wollen. Er lässt uns erkennen, wie weit die Liebe und Hingabe des Menschensohnes Jesus Christus gegangen ist und welches Potenzial an Liebe und Hingabe auch in uns schlummert. Der Kirchenvater Ignatius von Antiochien nannte das Abendmahl das Pharmakon Athanasias, die Arznei zur Unsterblichkeit. Das ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen, als würden Brot und Wein oder Traubensaft sich irgendwie hier eine Heilkraft entwickeln. Arznei zur Unsterblichkeit sind sie in genau dem Sinne wie die aufgerichtete Schlange auch. Es lenkt unseren Blick aufs Kreuz. Und dort sehen wir den leidenden Menschen Jesus, der die Sünde der Welt trägt, auch unsere. Und er trägt sie, damit wir im Blick auf ihn, den Gekreuzigten, von der bindenden Macht dieser Sünde frei werden und verwandelt werden in eine gesündere Version von uns selbst. Das Kreuz hält uns den Spiegel vor und der Blick in diesen Spiegel heilt uns und verwandelt uns. Er heilt unser vergiftetes Urvertrauen in Gottes Güte zu uns und zu unserer Welt. Er macht uns innerlich heil, der Blick aufs Kreuz, und stark und gewiss, dass wir in Christus in Ewigkeit geborgen sind und bleiben. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Keine Sünde, kein Weg in die Wüste, den wir gegangen sind oder gerade gehen, sei er noch so verschlungen. Er führt uns, uns persönlich, unsere Gemeinde und diese Welt zu einem guten Ziel. Da können wir sicher sein. Amen.